Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt uns die Expertin für Kinderhausmittel, Claudia Schauflinger, wie wir unsere Kinder, aber auch uns selbst, ganz sanft und achtsam mit Hausmitteln unterstützen können. Sei es bei Husten, Schnupfen, Halsweh, wie gerade jetzt im Winter, aber genauso auch bei Sonnenbränden, Schürfwunden oder Insektenstichen. Hausmittel haben einfach immer Saison. Woher Claudias Begeisterung für dieses alte Volkswissen kommt und wie sie schon als Kind damit ihre ersten Erfahrungen gemacht hat, das erzählt sie dir heute in einem sehr persönlichen Interview. Mittlerweile ist aus Claudias Begeisterung ihre Berufung geworden. Sie hält Vorträge, gibt die sehr beliebten Hausmittelworkshops für Eltern und auch Großeltern und sie ist Autorin des wirklich erfolgreichen Buches Bäuchleinöl und Zwiebelsocken, das meiner Meinung nach in keinem Haushalt mit Kind fehlen darf. Wie man als Mama Sicherheit gewinnt bei der Anwendung von Hausmitteln und warum dieses eigene Bauchgefühl so ein wichtiger Begleiter für uns Eltern ist, das hörst du in der heutigen Episode. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser Folge und ich für mich konnte mir noch richtig viel Wissen davon mitnehmen. Ich hoffe, dir geht's genauso. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Claudia, schön, dass du heute da bist und wir beide mal ein Interview miteinander machen.
Ja, ist eine besondere Situation. Ich freue mich auch. Danke, Ruth.
Claudia, wir haben uns vor, ich glaube, es ist 3 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben, eigentlich so mehr oder weniger über Zufall, falls es den gibt. Und inzwischen ist eine Freundschaft daraus entstanden und deswegen freue ich mich wirklich, dass du uns heute ein bisschen was erzählst über dich, über deine Arbeit, über dein Buch. Du bist Gründerin von Kinder mögen Hausmittel. Du gibst dort Elternworkshops zum Thema Hausmittel. Du bist Bloggerin und du bist Autorin eines wirklich sehr erfolgreichen Buches, nämlich das Bäuchleinöl und Zwiebelsocken, das in keinem Haushalt mehr fehlen sollte, wenn man ein Kind hat. Wo kommt dein Interesse her und diese Begeisterung fürs Thema Hausmittel?
Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich, das Thema war immer in meinem Leben, einfach weil ich eine Familie habe, in der meine Mama vorwiegend uns Kinder mit Hausmitteln begleitet hat, wann auch immer wir krank waren, wie Wehchen gehabt haben. Das war immer so ihr erster Weg, ihr erster Zugang und so habe ich das, diese Wurzeln sozusagen als Kind mitbekommen. Ohne das bewusster wahrzunehmen, eigentlich erst wie ich selbst dann Kinder gekriegt habe, ich habe 2 Jungs, die sind jetzt schon 8 und 12, habe ich ganz selbstverständlich dieses Wissen auch wieder angewendet, habe mir damit beholfen, wenn sie wie Wehchen gehabt haben. Und habe dann eigentlich erst erkannt, wie großartig das Thema ist. Also mit Gesundheit habe ich mich immer schon beschäftigt, mit gesunder Haltung, Sport, Ernährung, es waren immer präsente Themen in meinem Leben, jetzt nicht beruflich, aber privat. Und auch zu wissen, nicht nur wie man sie gesund erhält, sondern wie man sie mit einfachen Dingen aus dem Alltag wieder zu mehr Wohlbefinden verhelfen kann, wenn man oder Linderung herbeiführen kann, wenn man krank ist und kleine Wehwehchen hat, das die Wichtigkeit ist mir erst klar geworden durch die Kinder.
Und wenn du so zurückdenkst eben an deine Kindheit, du sagst, deine Mama, die hat das praktiziert. Woher hat das deine Mama? Ist das so von den Generationen übergegangen?
Genau. Ganz sicher hat sie vieles von ihrer Mama. Also es war ja Kindheit am Land, am Bauernhof. Ja, da war es viel verwendet worden, das dort auch vorgekommen ist, gewachsen ist und so weiter. Aber meine Mama hat schon auch so ein spezielles Interesse an Gesundheit immer gehabt und vor allem vielleicht so ein bisschen eine natürliche Skepsis an manchen Dingen gegenüber. Also als Beispiel, sie kommt von einem klassischen Milchbauernhof und hat sie immer vor Milch geekelt. Ja? Mhm. Also so, wo ich aus der heutigen Sicht mir denke, sie war intuitive Esserin, wie noch keiner gewusst hat, was das ist oder dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte. Und das hat sie schon sehr an uns Kinder weitergegeben. Und auch, dass man Kräuterwild sammeln kann, aus denen was verarbeiten kann, dass sie immer ihr Gemüse selbst anbaut hat und auf Qualität geachtet hat, zu einem Zeitpunkt, wo sie die meisten Menschen nur gedacht haben, hey, super, vom Discounter, billig, egal wo das gewachsen ist. Also da hat sie uns sicher ein Bewusstsein dafür mitgegeben. Uns, ich habe zwei Schwestern und da hat sie sicher auch einen Grundstein gelegt. Und ja, wie ich glaube, der Frage, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, oder? Ob es eine Erinnerung oder ein Erweckungsmoment sozusagen gab.
Ja, und ob das so eine Familientradition
ist. Ja, insofern ja. Mhm. Ja, das ist schon immer so in der Ursprungsfamilie auch da gewesen. Und ich habe es mir dann, die Wichtigkeit eigentlich erst erkannt, wie ich von meiner Ursprungsfamilie weit weg war. Ich komme ja aus Oberösterreich, habe in Wien dann gelebt und da meine Kinder gekriegt. Und habe mich auf dieses Familienwissen zurückberufen zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich dort weit weg war.
Mhm. Spannend. Das heißt, das ist schon auch altes Frauenwissen, kann man sagen.
Das ist es auch. Also jetzt losgelöst von unserer Familie ist ganz viel in dieser Erfahrungsmedizin ist sehr weiblich geprägt. Deswegen habe ich im Buch ja immer weibliche Formulierungen verwendet, als aus Fairness eigentlich den Frauen gegenüber, die dieses Wissen immer weitergeben haben. Traditionell war die Volksheilkunde einfach deshalb in Frauenhand, weil die Frauen durch die Küche, in der sie hauptsächlich tätig waren und auch am Feld und in der Wildsammlung der Kräuter, und die Frauen haben einfach die Qualität dieser Zutaten gekannt, mhm, durch das tägliche damit hantieren und haben halt dann auch gewusst, dass die Zwiebel, keine Ahnung, eben Sekrete verflüssigt, weil sie gekannt haben, wenn ich sie schneide zum Anbraten in der Küche, dann fließen die Tränen, fließt das Nadensekret, und das kann man natürlich dann auch verwenden, zum Beispiel eben, wenn man festes Sekret verflüssigen will. Das heißt, entstammt einer Erfahrung, und es heißt ja Erfahrungsmedizin.
Spannend ist ja, dass es trotzdem diesen Begriff der Kräuterhexe gibt, der eigentlich sehr negativ auch angehaucht ist, hat so ein bisschen was Mystisches, ein bisschen Gefährliches vielleicht auch. Wann hat sie das begonnen zu wandeln, hast du das Gefühl? So von diesen negativen Assoziationen hin zu, okay, das ist eigentlich was total Positives, Brauchbares für den Alltag.
Ja, also natürlich gibt es da verschiedene Wandlungsphasen. Der Begriff von der Kräuterhexe ist ja eher nur so dieses Mittelalterliche, wo die Klöster sie das Wissen nehmen wollten und die Volksmedizin eigentlich damit in dieses Misskredit gebracht haben, weil wissende Frauen starke Frauen waren. Also das sind ja die Hebammen sehr stark betroffen gewesen, weil die oft auch sehr kräuterkundig waren. Und das war halt eine Bedrohung für manche andere Berufsstände. Und aktuell ist es aber so, dass quasi nach dem Zweiten Weltkrieg in dem großen Wirtschaftsaufschwung man sich sicher war, wir Menschen sind so gescheit, wir schaffen das alles besser als die Natur. Ja, Milchpulver ist besser als Stillen und jede Tablette kann alles immer besser machen, als man das mit natürlichen Mitteln schaffen würde. Kunstdünger ist auch überhaupt das Vollbeste und so, ja, das hat man halt tatsächlich in den 60er Jahren, und es wurde zum Volkswissen, ja. Jeder war sich sicher, es ist super. Und man ist belächelt worden dafür, wenn man gesagt hat, nein, ich mache lieber einen Ölwickel, statt ich kaufe irgendwas in der Apotheke und schmiere das mit dem Kind auf die Brust. Mhm. Und heute wissen wir aber, das war ein Marsch, durchaus in manchen Aspekten natürlich in eine gute Richtung, ja, das will ich überhaupt nicht leugnen, aber manchmal sind wir den Weg ein bisschen zu weit gegangen, und heute sehen wir, dass es Resistenzen gibt, dass es also alles, was eine Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Und wenn man die ein bisschen vermeiden will und aus dieser Richtung wieder ein bisschen zurückgeht auf das, was die Natur uns tatsächlich geschenkt hat und was viele, viele Generationen nutzen konnten, dann können auch wir uns wieder viel Gutes damit tun.
Können die beiden jetzt nebeneinander gut existieren, hast du das Gefühl? Also wirklich so die klassische Schulmedizin und einfach auch altes Wissen, ohne dass es in Konkurrenz gehen muss ständig?
Ich finde sehr. Ja. Mhm. Es ist die beste Koexistenz, weil das, was die moderne Medizin wirklich, wirklich gut kann, ist Diagnostik. Und das würde ich niemals missen wollen. Das ist doch super. Mhm. Ja. Weil dann kann ich auch sagen, aha, das ist was sehr Seriöses, da brauchen wir dies und jenes. Oder, ah nee, ist nur ein banaler Infekt, ist selbst limitierend, wird wieder gut, braucht man nur Linderung, Zuwendung, ein paar Hausmittel und es wird wieder. Ja. Also die Koexistenz sehe ich auf jeden Fall. Und es gibt ja mittlerweile auch einige Kinderärzte, mit denen ich zusammenarbeite, die sehr, sehr empfehlen den Eltern, bei Husten zuerst einmal die sanften Mittel zu probieren. Also das ist ja so ein Grundprinzip eigentlich, ja, dass man bei einfachen Dingen probiert man zuerst das Einfache. Und da ist die Stärke der Hausmittel, ja, weil bei banalen Infekten, die wir Eltern kennen, das tausendmal in der Kindheit vorkommen, da probiert man halt zuerst einmal das Einfache. Ja, wenn sich dann am dritten Tag nichts ändert oder es wird schlimmer oder so, dann ist ja klar, dass ich zum Arzt gehe, das durchchecken lasse und so weiter. Würde ich niemals missen wollen. Und viele Ärzte sagen halt auch, wenn die Eltern wirklich die ersten ein, zwei Tage mal zu Hause probieren und nicht gleich in die Ordi kommen, dann haben sie auch Zeit in der Ordi, dass sie den Patienten, die wirklich Hilfe brauchen, einfach ein bisschen mehr Zeit widmen können. Mhm. Und deswegen funktionieren diese Kooperationen einfach auch gut und da haben alle was davon. Am allermeisten die Kinder, und das ist ja eigentlich so mein Hauptantrieb, dass ich immer denke, die armen kleinen Würmer, wenn sie da mit vielleicht Fieber und Kuschelbedarf dann da 2 Stunden im Wartebereich sitzen müssen, das ist ja nicht schön.
Das heißt, es ist gar keine Frage von entweder oder, sondern es ist wirklich ein und ein auch,
genau.
Ja, je nach Bedarf.
Ja, absolut. Mhm. Ja.
Du bist ja selbst Mama, auch wenn deine Burschen jetzt schon ein bisschen älter sind. Woher hast du für dich dieses Vertrauen genommen, wie sie klein waren, zu sagen, okay, das probiere ich jetzt oder das brauchen sie jetzt oder das ist jetzt ernst oder das ist vielleicht nicht so ernst?
Also das ist eine wirklich, wirklich spannende Frage und ich würde sagen, das muss man sich ein bisschen zugestehen, dass das braucht, das zu entwickeln. Mhm. Wie unser erstes Kind geboren wurde, habe ich das Gefühl, also jetzt auch so im Rückblick, ich glaube, ich habe mindestens einmal pro Tag der Hebamme eine Ist-das-normal-Frage gestellt. Ist das normal, dass es so oft niest, weiß ich nur, ja? Und sie so, ja, das ist normal. Also dieses weise Frauen oder Beraterinnen an der Seite zu haben, die jungen Eltern da Bestärkung geben und sagen, also man darf da zusammenwachsen und das ist normal, das ist gut, das gehört so, das ist ganz, ganz wesentlich. Und mit der Zeit lernt man sie kennen und kriegt da das Vertrauen in die eigene Qualität als Mama, so war es zumindest bei mir, dass ich mir am Anfang gedacht habe, puh, mache ich das richtig, halte ich das richtig und so. Und na klar, Übung macht den Meister, wie bei allem, und Fehler sind Helfer. Bei allem, wo man mal irgendwie eine falsche Entscheidung trifft, die sind ja Gott sei Dank, also beim Schnupfen ist das ja niemals was Fatales, wenn man mal was falsch macht. Ja. Das ist auch ganz wichtig, schreibe im Buch auch immer wieder, bitte probier es einfach mal aus. Und wenn du beim ersten Mal merkst, puh, es war irgendwie leider kein Erfolg, dann mach es beim nächsten Mal anders. Es wird nichts, also ein schiefer Wickel ist kein Beinbruch. Mhm. Und so mit Trial and Error tastet man sich heran, habe ich mich auch herangetastet. Und mittlerweile traue ich mir aber wirklich sagen, dass ich meine Kinder so gut kenne, auch in ihren Unterschieden so gut kenne, dass ich genau weiß, da kommt jetzt irgendwie was Ernstes oder naja, ist ein bisschen ein Husten oder so. Ja? Also wirklich jeden, das bin ich ganz, ganz sicher, dass alle Eltern einfach auch schaffen, weil sie ihre Kinder so gut kennen und weil man sich so nahe ist, dass man einschätzen kann, das ist jetzt natürlich eh schlimm, weil armes Würmchen, aber nichts Bedrohliches und dass man das Ernste vom weniger Bedrohlichen gut unterscheiden kann. Wenn man bei sich bleibt und vielleicht nicht die ersten Symptome sofort googelt und dann natürlich irgendwie die Explosionen im Hirn passieren. Ja.
Das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, weil wir haben so eine Flut an Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Und mich hätte interessiert, ob du das Gefühl hast, dass deine Mama vielleicht noch selbstsicherer war oder weniger Zweifel gehabt hat, wenn sie da Hausmittel angewendet hat, als wir, die in einer Generation jetzt leben, wo wir einfach Dr. Google fragen und dann eine Liste mit ganz schlimmen Dingen auftaucht.
Also bei meiner Mutter konkret kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich glaube durchaus, dass es ein Zeichen der Zeit ist, dass man durch den Zugang zu viel mehr Informationen, auch weltweiter Information, ja immer irgendeinen Fall kennt, der ganz, ganz schrecklich war. Mhm. Also, und das verankert sich natürlich irgendwo im Hirn. Früher hast vielleicht den Fieberverlauf oder irgendwie die Erlebnisse von Freunden im Dorf oder von anderen Frauen und vielleicht Kindern in der Familie oder so gekannt. Und tatsächlich passiert ja glücklicherweise selten irgendwas Dramatisches, wenn ein Kind so einen fiebrigen Infekt hat. Aber wenn dann traurigerweise einmal ein Kind in, ich weiß es nicht, Australien an irgendwas stirbt oder so, dann ist das ja tatsächlich auch bei uns in der Zeitung und wir haben das Gefühl, das ist was, das passiert da dauernd. Ja, das wird größer durch das, dass die Berichterstattung so präsent ist. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach auch nicht mehr wirklich vergleichbar, wie die Bedrohungsszenarien sind, ist schwer einschätzbar für uns geworden. Und es ist auch eine meiner essentiellsten Empfehlungen, finde ich, dass man sich viele Freunde mit Kindern sucht, auch wenn man noch keine Kinder hat, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um zu sehen, aha, so verhalten sich Kinder, wenn sie krank sind. Das ist normal. Wie mein Kind das erste Mal Fieber gehabt hat, war ich ja eigentlich total verunsichert. Das will freiwillig überhaupt nicht mehr sich bewegen, liegt herum, ist total matt und matschig. Die sonst so quirligen Energiebündel. Hätte ich das vorher schon bei 5 Freunden erlebt, hätte ich genau gewusst, ah ja, es verhält sich eigentlich logisch. Ja, der Körper braucht ja Ruhe, um gesund zu werden. Und junge Eltern haben heute, dadurch, dass einfach insgesamt weniger Kinder geboren werden, sehr häufig, wenn sie ihr erstes eigenes Kind in der Hand haben, das erste Mal ein Säugling in der Hand, im Arm. Und diese Erfahrungswerte fehlen uns halt leider. Was ist normal? Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Ja? Das heißt, viel besser als Dr. Google wahre, echte Menschen, die Kinder haben und Freunde in dem Fall auch.
Genau. Weil, Entschuldigung, aber kinderlose Erwachsene sind ja die allerwichtigsten Freunde, wenn man junge Eltern ist. Die sollen bitte doch auch mithelfen. Ja, es braucht ein Dorf und es braucht Unterstützung. Und da lernen die kinderlosen jungen Erwachsenen was ganz Wichtiges fürs Leben und die jungen Eltern können nochmal ein bisschen entspannen vielleicht.
Hattest du das auch, als du Mama geworden bist, oder hast du auf deine Mama zurückgegriffen, weil die enormes Wissen hatte damals?
Also hatte ich Freunde oder hatte ich...
Nein, hattest du ein Netzwerk an Ratgebern, die dich begleitet haben? So?
Also Ratgeber waren tatsächlich ganz stark meine Mama. Wenn ich wirklich jetzt das Gefühl gehabt habe, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie hat meine Mama XY gemacht, ja, dann kommt ja nur dazu Schlafentzug, wenn das Baby die ganze Nacht irgendwie wach ist oder so, dann kann man sich sowieso an nichts erinnern. Dann habe ich Gott sei Dank meine Mama anrufen können. Auch andere Frauen in der Zeit waren mir eine große Stütze. Freundinnen, die älter waren, die Kinder gehabt haben, die Erfahrungen auch gehabt haben. Aber insgesamt habe ich mir mein Dorf eigentlich sehr stark selber aufbauen müssen, dürfen in dieser Zeit. Ja. Deswegen poche ich ja jetzt immer so drauf, dass man das wirklich, das kostet da Energie. Also ich war recht frisch zugezogen in Wien, habe wenig Leute gekannt, gar niemanden mit Kindern und habe aktiv begonnen, mir gleichgesinnte Frauen zu suchen und mit denen Freundschaften zu knüpfen. Manchmal auch gar nicht so tiefe Freundschaften, aber wirklich eher, weiß nicht, ja, Zweckgemeinschaften, ein Dorf, ja, wie es auch mit Nachbarn ist. Die sind da, da weiß ich, da kann ich drauf zurückgreifen, wenn ich Hilfe brauche. Wir unterstützen uns gegenseitig und haben so ein bisschen eine ähnliche Weltanschauung vielleicht da um uns da wirklich auch durchzutragen durch diese harten Anfangsjahre. Mhm.
Die können wirklich hart sein, ich kann mich auch noch erinnern, als mein Sohn das erste Mal Husten hatte und ich gemerkt habe, das macht mich panisch, weil ich einfach so hilflos bin oder nicht wirklich weiß, was kann man tun. Damals gab es dein Buch leider noch nicht.
Das war wirklich einer meiner Hauptantriebe, weil also es hat ja viele Ups und Downs gegeben beim Schreiben. Ich habe ja, es ist, man, keine Ahnung, wie viele Stunden da hineingeflossen sind, ja. Und wenn ich wirklich mal nicht mehr so wirklich wollen habe oder mir dachte, wofür mache ich das, habe ich mir gedacht, ich hätte mir genau so einen Ratgeber, so einen Mutgeber gewünscht. Mhm. Aufschlagen, beruhigende Worte, 2-3 Rezepte, genau das hätte ich gebraucht. Eben, ich habe es dann oft, Gott sei Dank, von Menschen in meiner Umgebung gekriegt, aber wenn man diese Menschen nicht hat, die sagen, hey, du machst eh schon das Richtige, es ist okay, das geht vorbei, das ist heute wahrscheinlich der schlimmste Tag, morgen wird schon besser. Das muss man manchmal hören oder lesen.
Ganz, ganz wichtig, das stimmt. Wann ist überhaupt für dich klar gewesen, okay, ich mache das jetzt beruflich mit den Hausmitteln? Begonnen hast du mit den Workshops und dem Blog? Das Buch ist ja dann später dazu gekommen, aber wann war dieser Impuls da, das mache ich jetzt wirklich für eine größere Öffentlichkeit?
Das ist schrittweise gewachsen. Begonnen hat es damit, dass für mich, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, für mich klar war, dass mein Leben, meine Zeit wertvoll ist, und zwar zu wertvoll, um sie in einem Büro abzusitzen. Das war einmal so der erste Schritt, und ich glaube, das haben ganz viele Frauen in dieser Phase, dass sie erkennen, wo sind meine Prioritäten, dass man mehr zu sich findet, also eine innere Stärke kriegt, und die habe ich auf jeden Fall durch die Kinder bekommen. Und dann war eben immer dieses, dass ich das halt getan habe und auch dann eben Input von der Mama, aber auch selber, also eben viel gelesen, Kurse gemacht, ausprobiert, Rezepte verändert und so weiter. Ja, das war so, da hat mir die Karenz auch Freiraum dafür gegeben. Und dann Freunde begonnen haben zu sagen, hey, wie geht das? Oder mich angerufen haben und gesagt, kannst du mir nochmal sagen, wie war das mit dem Ölwickel oder so? Und dann haben wir mal einen sozusagen ersten Workshop bei mir im Wohnzimmer gemacht, wo ich das wirklich mal so gebündelt weitergegeben habe. Und die haben alle noch gesagt, du musst das für andere Eltern machen. Ja, das ist so super und danke und so. Und dann haben wir gedacht, das ist auch für mich so nährend, weil ich eben, also diese Wissensweitergabe für so wichtig erachte. Und es hat mir so viel Kraft ergeben, dieses Feedback von ihnen. Dann habe ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Das will ich eigentlich weiterverfolgen. Und so ist es Schritt für Schritt gewachsen. Der Samuel, unser Jüngster, war da ja noch sehr klein. Der war erst ein Jahr oder so. Und ich war auch super gern Mama und ich wollte jetzt nicht 40 Stunden in einen Job zurückgehen. Und so haben wir gedacht, kann ich gleichzeitig viel für meine Kinder da sein und ihn dann, hat Kindergarten begonnen und so, in diesen frei werdenden Stunden habe ich begonnen, das aufzubauen. Ja, also mehr zu schreiben, andere Frauen kennenzulernen, die was Ähnliches machen wie die zum Beispiel Ruth. Ja. Das hat mir auch total viel Antrieb gegeben zu sehen, aha, andere machen das auch, ja, aus ihrem Herzensding heraus was zu starten. Das kann ein Beruf werden.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle Mamas, die zuhören. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, es gibt so viele, die das Gefühl haben, es braucht was Neues, wenn sie diese Mutterrolle dazu bekommen. Und gleichzeitig so viel Zweifel da sind, kann das funktionieren, kann das aufgehen, kann das jemals wirklich eben ein Beruf werden, diese Berufung. Mhm. Und das ist bei dir auch so schön zu sehen, dass das einfach geklappt hat, ja? Und da ganz viel gewachsen ist und ich bin sicher, noch viel mehr wachsen wird.
Ja, hoffentlich. Also es ist nur immer so, dass es einfach wirklich, es ist mein Herzensthema und jedes Mal, wenn ich, mir schreiben dann manchmal Workshop-Mamas, ja, also das finde ich überhaupt immer, das ist mein schönster Lohn, ja, wenn ich so eine Nachricht kriege, war jetzt irgendwie, keine Ahnung, fiebriger Infekt und Husten und danke, es hat mir so viel Sicherheit gegeben und wir haben es gut überstanden und ja, genau dafür mache ich das. Mhm. Und das hinauszutragen, und besonders schön ist ja immer, wenn in Workshops Freundinnen gemeinsam da sind oder Schwestern kommen auch manchmal, ist auch toll. weil dieses dann sich gegenseitig helfen können und dieses die Frauensolidarität und die Mama-Solidarität, das ist eigentlich auch dein Thema, ja, wieder zu bestärken und zu sagen, ich bin nicht immer, ich kann nicht immer 100% geben, dann lasse ich mich ein bisschen zurückfallen und meine Schwester kann sich ans Rezept erinnern oder so. Das ist wirklich ein wunderschöner Aspekt, den ich überhaupt nicht missen möchte in meinem Leben. Es nährt mich sehr.
Das heißt, auch in Krankheitszeiten muss man nicht alleine schaffen. Weder als Mama noch als
genau dann
als Vater nicht. Ja. Ja, aber
ja. Das ist interessant. Es hat früher zum Beispiel die Tradition des Krankenbesuches gegeben. Ja, wenn man früher länger krank war, ich weiß nicht, ob du dir an das in deiner Kindheit erinnern kannst, wenn jemand krank ist, dann kommen die Leute aus dem Dorf oder aus der Nachbarschaft und kommen den besuchen. Sprechen liebe Worte aus, bringen vielleicht Blumen oder was auch immer. Es ist eine Tradition, die ist, glaube ich, ziemlich verloren gegangen. Ja. Heute meidet man Kranke. Und sie denkt, oh Gott, die Viren und Bakterien und schrecklich und da gehe ich nicht hin. Dabei ist dieser Zuspruch und diese Unterstützung für Kranke, und das ist speziell für Kinder extrem wichtig, dieses Gehaltensein in einer Gemeinschaft, bei den Kindern ist es natürlich die Familie, bei Erwachsenen ist es ein weiterer Kreis, das ist wahnsinnig wichtig. Und das sehe ich die Hausmittel auch schon als wesentlichen Beitrag, weil es eben so eine Unterstützung, ein Hilfsmittel sind, eigentlich manchmal auch nur ein Vehikel, wie man dem Kind Zuwendung und Liebe geben kann und wie man vielleicht anderen Menschen was Gutes tun kann. Und das können natürlich auch Mütter untereinander. Ja? Wenn man bringt sie vielleicht Zutaten oder kocht was mit oder so für Freunde, und das ist heute für besonders wichtig.
Die Hühnersuppe, die berühmte, im Wochenbett, in Krankheitswellen, immer ein nettes.
Ich mache sehr Wurzelgemüse als Vegetarierin, aber genau, die Kraftsuppe.
Wenn du jetzt an deine eigene Kindheit zurückdenkst, oft hat man ja so Bilder im Kopf, vielleicht auch Gerüche oder Farben, irgendwas, was dich erinnert. Wenn du krank warst, was ist das, was dir am besten getan hat, was dir am meisten geholfen hat jetzt rückblickend? Gibt es da was, was dir einfällt?
Das werde ich öfter gefragt und ich habe keine ganz klare Antwort. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so ein romantisches Bild hätte von, wie auch immer, der Lieblingsdecke, die es nur dann gab oder so. Aber was bei mir sie wirklich festgesetzt hat im Kopf, war, dass meine Mama nie ein Zeichen von großer Unsicherheit ausgestrahlt hätte. Mhm. Also so ein Sicherheitsgeborgenheitsgefühl würde ich jetzt mal als Überschrift dafür wählen. Sondern es war klar, aha, Kind 1 sagt, weiß nicht, Halsschmerzen, Mutter sagt, gut, wir machen dies und jenes. Ja. Und diese Klarheit, dass es wurscht, was da jetzt kommt, an Mama Auer dort und hier, dass da irgendeine Lösung dafür gibt und die irgendwie auch zu Hause parat ist, wenn man vielleicht beim Nachbar was ausborgen muss dafür, eine Zwiebel, weil es gerade aus ist oder so, aber wir können selber was tun. Und eigentlich glaube ich, dass es dieses ist. Dieses sich selber helfen können, und es ist auch so ein bisschen ein Empowerment, und ich tue mir schwer damit, immer so Verantwortung auch abzugeben und wirklich zu sagen, Herr Doktor, machen Sie mal, oder auch Herr, weiß nicht, Personal Trainer, machen Sie mal, weil wenn was weitergehen muss beim Training, dann muss ich das ja auch selber machen. Mhm. Ja. Oder ich kann auch nicht zu meinem Psychologen gehen und sagen, machen Sie mich wieder heil. Ja. Es ist immer auch der eigene Beitrag, der für Gesundheit einfach sehr, sehr wichtig ist, und das sie wieder in Erinnerung zu rufen, das ist mir halt wahnsinnig wichtig, für mich, auch für meine Kinder. Ich glaube, dass es für, so ganz groß gefasst, die Menschen sehr wichtig ist. Und da war meine Mutter auf jeden Fall ein Vorbild.
Das heißt, du hast deine Mama einfach als kompetent wahrgenommen in diesen Phasen.
Genau, als kompetent, und auch wenn sie es vielleicht, das müsste ich mal fragen, das ist sehr spannend eigentlich, wenn sie vielleicht war, sie manchmal hat sie gedacht, Mist, wo führt das jetzt hin? Aber das haben wir als Kinder, glaube ich, so nicht gespürt, sondern da gab's was, das man tun kann. Und ich glaube, auch jetzt so für meine Kinder oder auch für andere Kinder, die das erleben, geht's ganz viel darum, eine gewisse Sicherheit zu spüren. weil Kinderkrankheiten oft ja als sehr beunruhigend erleben. Ja, was ist da plötzlich, wieso erbreche ich mich dauernd oder wieso tut mein Bauch so weh, wieso ist mir so heiß und dann wieder kalt. Also das haben sie vielleicht so auch noch nie erlebt. Und wenn dann da ein Erwachsener ist, der ruhig bleibt, der Ruhe ausstrahlt, der Kompetenz und auch Selbstvertrauen hat und dann nicht total panisch im Nebenraum googelt und mit irgendwelchen Horrorszenarien zurückschreitet ans Kinderbett, dann strahlt diese Ruhe auch auf die Kinder aus. Und wie gesagt, die meisten Infekte in der Kindheit sind Gott sei Dank banale Infekte und die gehen von selber wieder weg, aber die Kinder brauchen einfach eine große Portion an Liebe und Zuwendung und die können ruhige Eltern natürlich viel, viel besser geben.
Dr. Google, muss ich jetzt kurz einmal in Schutz nehmen, die Bügelperle aus der Nase zu kriegen, war sehr hilfreich.
Ja, die Lifehacks kriegt man natürlich dort. Und Entschuldigung, wenn man Kinderhausmittel googelt, dann kommt man auch irgendwo hin, wo man wirklich lässige Rezepte
zum Beispiel.
Nein, natürlich, klar. Aber dass man für, keine Ahnung, es ist ja auch so, dass so weit gefasste Symptome wie Kopfschmerz, na klar, kann das auf dramatische Erkrankungen, aber auch auf simple Kopfschmerzen. Und natürlich, wenn man sich da mal hineinliest, dann, und man ist vielleicht auch kein besonders, weiß ich jetzt nicht, oder der Typ dafür vielleicht auch, ja, dann gerät man leichter in Panik. Und deswegen sind eben vertrauenswürdige Quellen, stärkende Menschen und Menschen, die, von denen man vielleicht auch weiß, dass sie auf der gleichen Wellenlänge sind, die schon mehrere Kinder haben, die das ganz gut, die wissen auch, wie man Bügelperlen aus der Nase kriegt. Weil du kannst das ja jetzt immerhin auch weitergeben, oder? Also das, wenn bei mir mal ein Kind eine Bügelperle, meine sind groß, aber Nichten und Neffen, dann rufe ich dich an.
Macht es Sinn eigentlich, dass Frauen schon in der Schwangerschaft kommen und beginnen, sich darüber zu informieren? Oder sagst du, na, es ist besser, wenn man erst wirklich in dieser Mama-Rolle ist? Was ist da dein Tipp?
Du, schönerweise kommen ganz, ganz viele Schwangere schon, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich auch die Zeit noch und den Kopf dafür. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Und auch deshalb, weil sie sagen, ich brauche zum ersten Mal in meinem Leben Hausmittel. Mhm. Ja, weil die geschwinde Tablette bei Kopfe oder, also nicht einmal Horst-Tabletten steht, also da steht ja irgendwie so Lutschtabletten, steht nicht in Schwangerschaft und schildert, ist ja in Ordnung. Natürlich, es wäre ethisch schwer oder gar nicht zu vertreten, wenn man sagt, man macht Tests mit Medikamenten an Schwangeren und Stillenden. Deswegen ist es eben eine schwierige Zeit für viele, wenn sie dann krank sind in der Schwangerschaft und die wenden sich dann zum ersten Mal auch den Hausmitteln zu. Und die Kombination, das finde ich einmal besonders spannend zu beobachten, ist, dass viele Frauen in dieser Zeit, in der der Bauch so wächst, auch dieses Bauchgefühl, diese Intuition sehr stark wächst. Und man da so ein offenes Tor dafür hat, dass man sie wieder mehr, oder dass man wieder mehr auf das hört, was der eigene Körper vielleicht möchte oder wo es einen hinzieht. Und das ist bei vielen Frauen in der Schwangerschaft so eine Phase, wo sie das so ein bisschen etabliert. Und klar, wenn ich jetzt in der Schwangerschaft gehabt habe einen großen, großen Schnupfen und ich habe dreimal Zyphisocken gemacht und die haben super funktioniert, dann habe ich erstens, wenn dann bei meinem Kind das erste Mal passiert, eh schon die Erfahrung, wie mache ich das am besten. Zweitens habe ich die gute Erfahrung gemacht, dass mir das geholfen hat und ich bin wieder mit einer ganz anderen Kompetenz, Selbstvertrauen vor meinem kranken Kind. Und deswegen, klar, je früher, desto besser.
Es ist ja, ich nehme mal an, du hast wirklich hauptsächlich Mütter, die zu dir kommen. Eigentlich wäre das ja ein Thema, das die Papas genauso interessieren könnte.
Ja, also da muss ich sie jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, die Papas, die kommen auch.
Kommen
ja. Also es ist überwiegend so, aber das ist wohl ein Symptom der Tatsache, dass Pflege und Familienarbeit vorwiegend allgemein in Frauenhand ist, kommen vorwiegend Frauen, aber es kommen auch Väter und es kommen oft Paare. Das freut mich besonders. Es ist natürlich auch eine großartige Unterstützung dann in anstrengenden Phasen, wenn beide Eltern, also wenn jeder sich die Hälfte merkt, dann können wir sie irgendwie zusammenführen, das ist ganz günstig. Und jeder bringt eine andere Qualität ein. Die Papas haben ganz eine andere Energie und Qualität da für die Kinder. Und das ist toll. Es kommen auch Papas, ja. Aber es ist, ich könnte jetzt keine prozentuelle Gewichtung sagen, es ist schon tendenziell ein Frauenthema. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist traditionell ein Frauenthema.
Ein Frauenwissen. Die Rezepte, die in deinem Buch gefunden haben, hast du die sehr adaptieren müssen an unsere Zeit oder waren die schon alltagstauglich für 2020?
Also es ist schon einiges adaptiert, aber das ist auch ganz spannend, weil ich habe mich ja nicht nur mit traditioneller europäischer Medizin beschäftigt, sondern auch mit TCM und persischer Medizin und Ayurveda und so. Und ganz viele Rezepte oder sozusagen Grundprinzipien dieser großen Medizinsysteme sind ja sehr ähnlich, manchmal tatsächlich deckungsgleich. Natürlich sind die Zutaten, die man verwendet hat, unterschiedlich, weil es ja nicht, es war ja keine globalisierte Welt, wie das entwickelt wurde. Das heißt, gewisse Zutaten gab es nur in dem einen oder anderen Erdteil. Nur die Tatsache, dass man Ölwickel, also von Asien bis Europa durchgeführt hat, hat mir klar gezeigt, das Schweinsschmalz, das in Österreich dafür traditionell, also es hat ja auch Schmalzfleck geheißen, verwendet wurde, kann man guten Gewissens durch Pflanzenöl ersetzen. Weil so wurde es zum Beispiel eben in Asien auch häufig gemacht. Und habe dann begonnen auszuprobieren, welche Öle fühlen sich gut an, welche riechen gut, sind gut geeignet. Also insofern schon adaptiert, weil, also Schweineschmalz nehmen heute noch immer viele Familien gern für einen Ölfleck. Nur, also ich persönlich finde den Geruch unerträglich und es ist einfach, man muss ein bisschen in die Tradition schauen, früher ist einfach wahnsinnig viel Schweinefleisch gegessen worden, das war das billigste und immer verfügbare Fett in jedem Haushalt. Deswegen hat man das auch verwendet und im Süden Europas hat man Olivenöl genommen. Also es ist, ja, und insofern habe ich adaptiert, indem ich zum Beispiel eben für einen Ölfleck heute eher Pflanzenöl verwenden würde, ja, einfach weil die meisten jungen Familien haben ein Olivenöl im Schrank und vielleicht ein Sonnenblumenöl, aber sehr selten Schweineschmalz. Mhm. Und andere Dinge, ja, auch, also früher ist man oft davon ausgegangen, dass, also da war so der Leitspruch, viel hilft viel. Also die fiebernden Kinder hätten wir am liebsten quasi in einen Eisbottich reingesetzt oder so. Das weiß man halt auch, dass das, also das ist ein nicht beantwortbarer Reiz und auch Überforderung vom Kreislauf und von der Seele des Kindes sowieso, also davon gar nicht zu sprechen, ist natürlich viel zu harsch. Man nimmt halt wirklich nur lauwarmes Wasser, wenig Grad unter Körpertemperatur, um so fiebersenkende Waschungen oder Wadenwickel oder so zu machen. Und da findet man teilweise ein bisschen, ja, also Empfehlungen in alten Büchern oder alten Überlieferungen, wo man sich heute denkt, no. Ja, also heftig. Und deswegen haben interessanterweise auch manchmal Frauen oder Eltern in unserer Generation so ganz schlechte Erinnerungen an Hausmittel. Die sagen, ah, da war ein Wadenwickel, war schrecklich, wenn meine Eltern das gemacht haben. So kalt und ich habe das gehasst, das würde ich für mein Kind nie machen. Wahrscheinlich eben, weil es so ein bisschen aus dieser alten Schule heraus auch sehr, sehr kalt gemacht worden ist. Und wenn man da ein bisschen, also ich sage gerne, das Sanfte ist das Starke, so frei nach Sebastian Kneipp, dass man wirklich schaut, wie, was ist die sanftestmögliche Sache, die ich zuerst mal versuche. Mhm. Weil die Kinder, also die haben unfassbar starke Selbstheilungskräfte und so einen schnellen Stoffwechsel. Da reichen manchmal wirklich Mini-Impulse und die Selbstheilung arrangiert es von selber. Ja.
Wenn ich jetzt zurückdenke so an meine Kindheit, was ich immer mit Kranksein verbunden habe, war schon auch diese ganz besondere Zuwendung der Mama. Ja, das gekochte, frisch gekochte Apfelkompott oder ja, einfach, dass sie viel da war, viel Zeit hatte. Und du schreibst auch in deinem Buch immer wieder über diese Zuwendung und diese, ja, diese Nähe, diese Liebe, die Kinder einfach total brauchen. Was kannst du Eltern, die jetzt gerade, wir haben gerade volle Grippewelle rundherum, ja, Was kannst du den Eltern da mitgeben, raten? Wie kann man Kinder besonders gut begleiten in der Zeit?
Also da fällt mir jetzt keine pauschale Antwort ein. Also ich glaube, das ist wirklich in jeder Familie was anderes. Weil es kommt natürlich darauf an, wie alt ist dein Kind. Ja, manche wollen, also wenn sie klein sind, dann ist es wahrscheinlich einmal nur getragen werden. Ja, Hautkontakt, Körperkontakt, nothing else. Ja. Und wenn sie älter sind, brauchen sie andere Dinge. Und dann muss man auch mal nur schauen, was sie dann nur gern hätten oder akzeptieren. Viele Kinder, ist so meine Erfahrung und wird auch mir so rückgemeldet, wenn sie eigentlich schon so ein bisschen in der ablehnenden Phase sind, dass sie sagen, na, tun da nicht herum und ich will jetzt nicht einen Wickel oder Zwiebelsocken oder was auch immer. Die kann man oft mit einer Massage dann zum Beispiel noch gut verwöhnen. Und dieses langsame Berühren der Haut, weiß man ja auch aus der Medizin und ist gut belegt, dass das ganz, ganz viel auch fürs Immunsystem, aber auch für die Psyche tut, sehr stärkend ist. Und dass man einfach dem Kind eine Ölmassage anbietet, die Füße massiert, den Rücken massiert oder die Hände. Das kann man natürlich die Kinder auch fragen, was sie da gern hätten. Und es muss manchmal gar nicht mehr sein, aber es ist dringend diese körperliche Nähe. Und ganz wichtig auch in dieser Phase, wenn man den Kindern so, so viel gibt, aber das ist eh dein Steckenpferd, dass man einfach auf sich selber schaut, dass man dann sich selbst auch wieder was Gutes tut. Vielleicht gleich die Ölmassage bei sich selber oder beim Partner oder vom Partner dann vielleicht auch einfordert und dass man dann auch wieder auf sich selber stärkt. Ja.
Du hast da jetzt einen wichtigen Punkt gesagt, mit die Kinder selber fragen, weil unsere Kinder sind ja auch kompetent. Ja, die haben ja auch Kompetenzen und die haben vor allem meistens noch ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Ist es als Mama aus deiner eigenen Erfahrung schwierig, dem dann auch zu vertrauen?
Weil mir fällt es manchmal schwer, ja. Da sind wir uns einig, mir fällt es manchmal auch schwer. Auch weil man von sich selber ja immer ausgeht. Ja? Also ich bin so ein verfrorener Mensch und wenn ich irgendein Zipperlein habe, dann muss ich ganz viel Wärme her. Ja? Ich brauche die dicksten Socken und ich brauche dicke Decke und eine heiße Badewanne, ein heißes Fußbad. Dann wird bei mir tendenziell alles besser. Ja? Und ich habe ein Kind und das hat mir das drastisch vor Augen geführt, dass es bei anderen Menschen anders sein kann. Ja? Der hat echt eingefordert, kalte Tücher auf dem Bauch bei einer Magen-Darm-Grippe. Also mir hat es zusammengezogen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das können wir nicht tun. Aber ich habe seiner Intuition vertraut. Ich habe mir gedacht, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ja, probieren wir es halt einmal. Und tatsächlich, dem Kind ist es besser gegangen. Kalte Tücher am Bauch. Eiswürfel lutschen. Ja, schrecklich für mich. Denke mal, oh Gott, viel zu kalt, ja, temperiert. Nein, also jeder Mensch ist anders und man darf ihnen vertrauen. Na klar, ich meine jetzt Säuglinge, da muss man nur ein bisschen das eigene überstülpen. Ja, das ist so der Klassiker, der Mama ist heiß, das Kind wird ausgezogen und so. Und das ist halt auch im Krankheitsfall so, dass man zuerst mal wahrscheinlich die Dinge probiert, die einem näher liegen und das sind die Dinge, die man selbst gern macht. Und später, wenn die Kinder älter werden, sie artikulieren können, wenn sie es ja ernst genommen und gesehen fühlen und dann merken, auf meine Wünsche wird eingegangen, dann sagen die das auch deutlich und können sowas wie Temperaturwünsche ist ja ganz was Wichtiges, gerade so bei Wickel und so, dass man wirklich sagt, hättest du das gern kälter oder eher warm? Und wenn die Kinder das nicht so deutlich sagen können, kann man auch immer, ist eine so meiner Erfahrungen, dass man fragen kann, willst du lieber was Heißes trinken oder was Warmes oder was Kaltes? Und dann weiß man schon, aha, es geht in die Richtung, na, vielleicht jetzt zum Beispiel kalt, dann probiert man mal kalt, wenn das Kind sagt, na, doch nicht gut, unangenehm, probiert man es wärmer. Also es ist ja auch da wieder, es ist nichts Dramatisches passiert, wenn es ein paar Grad zu kalt war oder zu warm war. Also natürlich nicht zu heiß das nicht, aber da kann man sich wirklich auch herantasten. Und die Kinder sind so intuitiv und haben so ein fantastisches Bauchgefühl. Das ist noch nicht kaputt erzogen. Ja, wir haben vielleicht 7 Empfehlungen in 7 verschiedenen Büchern gelesen und glauben, das muss jetzt für uns stimmen. Aber die Kinder spüren es noch sehr deutlich.
Das heißt, den eigenen Kindern wirklich zuhören, beobachten und Vertrauen schenken.
Genau, genau. Und dieses sie gegenseitig immer wieder auch vertrauen, das ist auch Übung. weil ich glaube, wir sind auch in einer Gesellschaft groß geworden, die oft gesagt hat, ja, Kinder, die wissen es nicht besser. Ja, also dieses so ein bisschen Kleingehaltensein auch. Und die Kinder im Gegenteil, die wissen es manchmal viel, viel besser.
Gibt es in deinem Buch auch Mittel zur Prävention, also quasi zur Vorbeugung oder zur Stärkung?
Das ist einer meiner, also so ein bisschen eine Vision auch, das mal noch nachfolgen zu lassen, weil in meinem eigenen Familienleben und auch in meinem beruflichen eigentlich ist gesunde Haltung ein sehr, sehr starkes Thema. Es ist in diesem Buch eingeflossen, klar, aber ich finde, man könnte es noch viel stärker fokussieren. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren Workshops zu dem Thema angeboten, die sie nicht verkauft haben. Also es gab nie Anmeldungen dafür. Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch für das, wie wir Menschen halt so sind. Ja, wenn wir eh gesund sind, wenn eh alles passt, wer mag sich dann gern damit beschäftigen? Ja, passt ja eh alles. Erst wenn dann irgendwie da was weh tut oder dort, dann beginnt man sich damit zu beschäftigen. Und so ist es halt auch ein bisschen mit der Gesundheitspflege in dieser naturheilkundlichen Sicht. Aber mit ganz, ganz, wie soll ich sagen, grundlegenden Handlungsanweisungen, wie, naja, dass wir de facto wie ein bisschen kompliziertere Pflanzen funktionieren. Ja? Also Licht, Luft, Freiheit, Sonne, gute Nahrung auf verschiedenen Ebenen, das nährt unsere Gesundheit und das Wissen viele Menschen, nur ist die Umsetzung für manche nicht so leicht.
Mhm. Weil eben, sonst werden die Hausmittel eigentlich immer mit Kranksein in Verbindung gebracht und das ist fast schade, weil das Potenzial von Hausmitteln ja so viel größer ist. Ja? Also weil es ja wirklich in diesem Gesunderhaltungsbereich auch so viel gibt, was man tun kann.
Ja, und man muss halt schon sagen, dass das Immunsystem von Kindern, und deswegen ist es mir gerade bei den Kindern so ein wichtiges Anliegen, das ist ja ein lernendes System. Das heißt, jede durchgemachte Krankheit, jeder Virus, den sie kennengelernt haben, alles, was sie einmal im Mund genommen haben, ausprobiert haben, hat der Körper kennengelernt und kann adäquate Antworten dafür finden. Also das spezifische Immunsystem bildet sich ja aus in der Kindheit. Und wenn wir das erlauben, dass die Kinder diese Infekte auch durchmachen, dass sie sie kennenlernen, dass sie sie spüren, dass der Körper eigene Wege findet, damit umzugehen, Fieber bekommt, die spezifische Immunabwehr steigt, dann tun wir ihnen ja auch was Gutes. Mhm. Ja?
Ja, das ist ein spannender Aspekt. Mhm. Der wird vielleicht wirklich oft übersehen.
Und das ist eigentlich in dem Sinne auch gesunde Haltung. Ja. Also so mühsam diese Zeit auch ist, und ich weiß, du kennst das und alle Mamas nicht so irgendwie war dort an dem Punkt, ja, des viele Nächte nicht schlafens und das tausendste Taschentuch verbrauchen. Nur kann ich jetzt auch von meinen Kindern berichten, die sind jetzt kaum jemals krank. Mhm. Also das ist wirklich, und na klar, also es ist jetzt keine repräsentative Personengruppe, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie sie groß geworden sind, sehr stark dazu beiträgt, dass sie jetzt einfach sehr robuste junge Burschen sind, die so leicht nichts.
Ich teile deine Erfahrung, selbst wenn meine jetzt gerade krank waren, aber je älter sie werden, umso wirklich besser wird es und umso viel, viel, viel deutlich weniger werden diese Infektionen, Infekte, die man einfach nur aus dem Kindergarten mitträgt. Und man sagt ja auch tatsächlich, das Fieber, durchgemachtes Fieber, ist all das ist auch etwas, was tatsächlich was weiterbringt im Gesamtsystem. Mhm. Das fragt dich sicher jeder, Claudia, aber hast du persönlich ein Lieblingsrezept in deinem Buch?
Das fragt mich nicht jeder, glaube ich. Und es ist auch ein bisschen schwer, mich auf eins zu berufen, und obwohl wir jetzt gerade in der Erkältung sind, weil ganz spontan muss ich sagen, hätte ich jetzt fast gesagt die Zwiebelsocken, weil das hat sie ja dann auch irgendwie in den Titel hineingeschafft. Das war ja nicht von Anfang an klar und sie ist so ein Allround-Genie und ist schon super. Und jahreszeitlich müsste ich jetzt eigentlich auch sagen Zwiebelsocken, aber noch viel lieber ist mir eigentlich ein Rezept aus dem Frühling-Sommer. Und zwar ist das dieses Wiesenpflaster, also das kleine Auers und Wehwehchen der Kinder, die so draußen am Spielplatz Schramme aufgeschürft oder so Blätter pflücken. Ganz klassisch wäre der Spitzwegerich oder Breitwegerich, aber man kann auch Schafgarbe oder Gänseblümchenblätter, Sauerampfer. Es gibt ganz viel Pflanzen, die Inhaltsstoffe haben, die so ganz leicht blutstillend oder entzündungshemmend, schmerzlindernd wirken. Diese Blätter ein bisschen zerreiben und dem Kind sanft auf diese Blessur drauflegen. Weil das auch so ein Synonym, so ein Sinnbild ist für dieses, was die Mama tun kann. Ja? Wir haben nicht immer das Erste-Hilfe-Kit in der Handtasche, ja? Obwohl sie manchmal eh so riesig ist mit Windeln und Dings und so. Man hat nicht immer alles mit, was man bräuchte, aber man kann sich trotzdem mit kleinen Dingen helfen und zeigen, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Frustration, vielleicht wenn man irgendwie die letzte Sprosse nicht mehr erreicht hat auf der Leiter oder so. Ich sehe, dass das dich belastet, dass das dir wehtut und ich versuche dir zu helfen mit dem, was wir da haben. Und man kann sich immer selber helfen. Und ich finde, deswegen, es ist mir jetzt spontan eingefallen, aber ich glaube, das ist wirklich so ein schönes Bild für das, was die Hausmittel tun können. Mit ganz einfachen Dingen, die man zu Hause hat, die vor der Haustür wachsen, lindern. Zeigen, wir tun was. Und ganz häufig geht's genau darum.
Mhm. Einfach da zu sein und
mitzuspüren. Ja, und das auch ernst zu nehmen, weil selber denkst du vielleicht so, boah, ist doch jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber für das Kind ist es in dem Moment möglicherweise ein großes Drama, jetzt nicht nur wegen dem Schmerz und dem Kratzer, sondern vielleicht, weil es ja irgendein gestecktes Ziel nicht erreicht wurde oder eben eine Frustration dann auch noch da ist. Und die dann auch mit auszuhalten und nicht klein zu reden, sondern zu sehen und anzuerkennen.
Für alle, die jetzt wirklich neugierig geworden sind, welche Rezepte es noch gibt, empfiehlt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr, dein Buch zu Hause zu haben. Magst du noch mal sagen, wie und wo es das gibt?
Bäuchlein, Öl und Zwiebelsocken von Claudia Schaufinger. Das ist erschienen im Mautrich Verlag und geben tut es in jeder Buchhandlung. Man kann es natürlich auch online bestellen, aber es bestellt es auch jede Buchhandlung, die es nicht lagernd hat, vielleicht auch gerne. Und wenn man mag, also ich versende schon auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Widmung möchte, es ist ein beliebtes Babygeschenk mittlerweile, dann versende ich auch direkt. Wenn man mir eine E-Mail schickt, dann kann man auch ein Buch von mir haben.
Ansonsten findet man all deine Workshop-Daten auf der Website. Die gibt es dann auch in den Shownotes nochmal eingeblendet. Ich finde ja super, dass ich, seit ich dich kenne und dein Buch kenne und deine Hausmittel kenne, bei jeder Zwiebel, die ich aufschneide, automatisch an dich denke.
Du bist nicht die Einzige. Ich habe irgendwie schon, also die Verknüpfung gibt es, glaube ich, bei mehreren Menschen.
Gerade in der Grippewelle-Saison denke ich ganz, ganz oft an dich, wenn ich die Zwiebeln aufschneide, im Haus verteile, in Socken verteile und daraus Hustensaft mache. Und das ist schön, weil du da einen ganz, ganz wertvollen Beitrag, nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele junge Eltern, vielleicht aber sogar auch Großeltern, die da nochmal mit aufspringen, leistest.
Ja, ich finde, das ist sogar ganz ein wesentlicher. Es kommen manchmal, finde ich auch super, Omas mit, die sagen, na ja, wir haben das früher schon gemacht, aber jetzt weiß ich nicht, wie machen das die Eltern heute und kann man das heute überhaupt noch, ist das noch zeitgemäß und so. Und die ja wieder zu bestärken und zu sagen, ja, das, was ihr da wisst, ist wertvoll, gebt es bitte weiter und seid da auch selbstbewusst damit, das an eure Enkelkinder auch weiterzugeben. Na klar.
Genau, weil dieses Wissen, wenn das weiter wächst, ist das einfach was unglaublich Wertvolles und was unglaublich Schönes.
Für uns alle.
Ja, danke, dass du es so verbreitest, Claudia.
Ja, sehr, sehr gern. Wie gesagt, das ist echt mein Herzensanliegen. Und ich bin immer wieder einfach total happy und erfüllt und genährt und gestärkt, wenn ich merke, dass ich Kleinigkeiten bewegen kann im Leben von anderen.
Schön. Vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Und für alle, die mittendrin stecken in der Grippewelle, es geht vorbei, ganz, ganz sicher. Haltet durch, Mamas und Papas und Kinder.
Ja, genau. Alles, alles Liebe. Danke, Ruth.
Danke dir.